Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an Amorg, die Rosenkreuzer und an dieser Sendung. Hören Sie heute ein Interview mit Andreas Fitt.
Herzlich willkommen zu einem Interview mit einem Mitglied des alten und mystischen Ordens vom Rosenkreuz, Amorg. Mein Name ist Peter Mohr und mein Interviewpartner ist Andreas Fitt. Hallo Andreas.
Hallo Peter.
Andreas, magst du dich unseren Hörern vorstellen?
Ja, sehr gern. Mein Name, wie gesagt, Andreas Fitt. Ich bin 60 Jahre alt und bin seit knapp 30 Jahren im Orden, 29 Jahre genau, also eine ziemlich lange Zeit. Ja, arbeite als Sonderpädagoge und Musiker und ja, freue mich, dass ich jetzt hier befragt werde.
Ich freue mich auch sehr. Andreas, wie hast du den Orden gefunden? Hat der Orden dich gefunden? Wie ging das damals los?
Ja, eine interessante Frage deshalb, weil mir hat natürlich jemand davon erzählt, also nicht wie heute, wo man vielleicht übers Internet oder so sich informieren kann. Das war damals ja noch nicht so ausgeprägt. Mein Cousin, der damals schon im Orden angehört, hat mir davon erzählt. Und da war für mich eigentlich sofort klar, ohne dass ich da irgendwie weiteres von wusste, dass ich das auf jeden Fall eintreten werde. Und das war für mich, insofern hat auch der Orden mich gefunden, weil das sehr eindeutig für mich war. Und lange Zeit der Mitgliedschaft, die ersten vielleicht 1, 2, 3 Jahre war denn mein Cousin der Garant dafür, dass das in Anführungsstrichen auch was ist. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass das wirklich mein Weg ist, den ich gerne gehen möchte und habe da auch mittlerweile in all den Jahren eine Heimat, eine geistige Heimat für mich gefunden. Das kann ich wirklich so beschreiben.
Mhm. Was hält dich heute beim Orden?
Ja, was hält mich heute beim Orden? Weil ich über all die Jahre immer noch ganz viel dazulerne und man sagt ja auch gerne, man ist immer ein Neophyt, man ist immer ein Anfänger auf eine gewisse Art und so würde ich mich auch verstehen. Es gibt so viel noch zu ergründen und der Rosenkreuzweg ist ja ein sehr langsamer Weg. Man spricht ja auch von dem Königsweg der Mystik und ja, ich finde das gut, sich Zeit zu lassen, Geduld zu haben und zu lernen und die Geduld werde ich hoffentlich auch weiterhin aufbringen, weil ich da sehr von bereichert bin von den ganzen Dingen, die ich gelernt habe.
Wenn du sagst, den Weg und der Königsweg der Mystik, wie kann man sich das ganz praktisch vorstellen? Was machst du da, wenn du sagst, ich gehe den Ordensweg?
Ja, zunächst einmal, als wenn ich mich versuche zu erinnern an die Beginne, man richtet sich zu Hause ein Heimsanktuarium ein, also einen Platz, wo ich dann mich hinsetzen kann, wo ich eine Kerze anzünde, wo ich dann in die Stille gehe, wie auch immer ich das am Anfang mal vielleicht mit einem Gebet oder einer Meditation und dann im Laufe der Jahre, wo man dann genaue Vorschläge bekommt, wie ich das machen kann und wie ich mich auch auf der geistigen Ebene, da der geistigen Ebene annähern kann. Und da gehört einfach auch eine Regelmäßigkeit zu, dass ich mir da Zeit für nehme oder Zeit einräume, auch im Alltag. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, das zu machen. Also das wäre die Ebene, die private Ebene, sage ich mal. Dann natürlich die Arbeit in der Städtegruppe. Ich habe denn damals relativ schnell auch zu einer Städtegruppe gefunden und das war dann richtig schön, sich austauschen zu können und da auch ja ähnlich oder gleichgesinnte Menschen, Brüder und Schwestern, wie wir sagen, zu finden. Ja, und dem bin ich auch immer treu geblieben, so dass ich dann Städtegruppenarbeit eine Verantwortung übernommen habe. Und eben auch die Arbeit im Heimsanktuarium.
Du sagst, in der Städtegruppe trifft man sich und tauscht sich aus. Wie kann man sich so einen Austausch vorstellen?
Ja, zunächst mal in den Zeremonien, Ritualen und in den Meditationen, die man gemeinsam durchführt. Und dann, ja, man spricht über bestimmte Themen natürlich und hat vielleicht auch andere Meinungen. Das habe ich immer sehr geliebt, dass man sagt auch, man diskutiert nicht miteinander, sondern führt ein Gespräch miteinander, was auch immer da der Unterschied sei, aber dass man in Toleranz sich begegnen kann und dann entsprechend auch friedlich kommuniziert. Und das habe ich auch so erlebt in den Städten. Krummes Menschelt überall, ist auch klar, aber insgesamt kann ich das für mich so sagen, dass wir wirklich Dinge besprochen haben und in Toleranz und in Freiheit und vieles sind einfach, man hat halt viele gemeinsame Nenner, sage ich mal, die man ganz einfach auch findet und die ein Fundament sind für weitere Gespräche, wo man vielleicht unterschiedlich denken mag.
Du hast gerade von Gesprächen erzählt, du hast aber auch Zeremonien und Rituale erwähnt. Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich sage mal, eine Zeremonie ist, wenn ich mir das Lehrgebäude des Amok angucke, das ist ja so ähnlich aufgebaut wie ein griechischer Tempelbezirk. Man hat ein Forum, man hat ein Pronaos, ein Kapitel und in dem Forum finden halt, was ja öffentlich auch ist, in der Regel eine monatliche Veranstaltung, wo Gespräche geführt werden können, wo in der Regel ein Vortrag gehalten wird, wohin auch Gäste zu Wort kommen können, vor allen Dingen auch Fragen stellen können. Und je nachdem mit weiterem Fortschritt, dass wenn man denn Mitglied ist, wird man irgendwann in den Pronaos, in den Vorhof eingeführt. Das ist denn ein Ritual, was stattfindet, ebenfalls mit einem Vortrag und mit Meditation. Und dann geht es weiterhin, wird man jeweils eingeführt ins Kapitel, also eine weitere Stufe auf der, sage ich mal, auf der spirituellen Arbeit in den eigenen Räumen, im Tempel, wie wir sagen. Ja, und Amok ist ja auch ein Initiatenorden. Auch das ist wichtig zu erwähnen, dass man nicht einfach vor sich hin studiert und Übungen macht und sich vielleicht auch austauscht in der Städtegruppe, sondern dass man immer auf Stufen geht, verschiedene Stufen sich erhebt, ja, und da auch entsprechend eingeführt wird. Wobei eine Initiation, die wird natürlich auch in einem Tempelraum gemacht, aber letztendlich vollzieht sich das immer in meinem Inneren. Nur so kann eine Initiation gelingen und kann ich auf eine weitere Stufe kommen.
Wenn sich im Inneren da etwas vollzieht, spürt man das, fühlt man das, hat man Bilder, hat man Töne, ist es unterschiedlich, wie geht's dir da oder wie ging's dir da?
Ja, man hat all das, was du erzählt hast, auch, und das ist aber auch sehr unterschiedlich. Also dieses Gefühl, dass das irgendwie stimmt und ich mir nichts einbilde, ist letztendlich eine Frage der Intuition, die sich ja auch entwickelt, auch ein ganz wichtiges Instrument, sage ich mal, Dinge für sich selber beurteilen zu können und auch deren Wahrheit zu erkennen. Ja, und da merkt man sehr schnell, ob eine innere Erfahrung eine Einbildung ist oder ob das wirklich etwas ist, was wirklich aus dem inneren Raum oder aus der geistigen Welt, wenn man das so nennen will, herausströmt und mich erreicht, wo ich dann eine Antenne für bekommen habe. Ja, aber natürlich auch Farben, Töne, Inspiration aller möglichen Art. Ja, so würde ich das schreiben.
Ist das eine ganz eigene Welt oder hat das auch irgendwie Bezug zu deinem alltäglichen Leben?
Also das ist zunächst mal eine eigene Welt, aber ich glaube, die lebt nur dann weiter, wenn man sie teilt, diese eigene Welt. Und was ich in meinem auf der Arbeit in meinem Bereich mache. Ich arbeite ja mit Kindern und Jugendlichen, wo ich ganz viel, wo auch immer jeden Tag neu geprüft wird, ob das, was ich so schön für mich erfahren habe, wirklich was taugt, sozusagen alltagstauglich ist. Und das stelle ich fest, dass ich darin auch lerne. Und das würde ich so auch sagen, die Lehren von Amok sind auf jeden Fall alltagstauglich, in welchem Bereich auch immer man arbeitet. Bei mir konkret heißt das, dass ich, wenn ich Menschen gegenüber bin, denn dass ich hinter die Kulissen des äußeren Verhaltens blicken lerne und da auch die Seelenpersönlichkeit eines Menschen dahinter sehen kann, was vieles neu einordnen. Und ich glaube, das spürt ein Gegenüber auch, ob man da ein Gespür für hat oder ob man einfach nur seinen Job macht oder was ich macht. Also ich glaube, dass da haben auch Menschen ein Sensorium für, ob man sich angenommen wird oder sich angenommen fühlt oder vielleicht auch nicht.
Wenn ich es richtig verstehe, dann siehst du nicht nur den äußeren Menschen, den Körper eines Menschen, sondern auch das Geistige, was du gerade mit Seelenpersönlichkeit beschrieben hast.
Ich bin im Alltag darum bemüht, was aber immer neu zu prüfen ist. Und vielleicht noch eine Sache, was man auch ja lernt im Heimsanktum, wenn ich morgens aufstehe, überblicke ich den Tag, stimme mich auf den Tag ein, gehe in Situationen, die vielleicht auch kompliziert werden könnten, Begegnungen oder Ereignisse, und am Abend reflektiere ich das, und dann würde ich zum Beispiel in so eine Situation reingehen und habe ich da wirklich dieses Ideal in meinem Gegenüber, die Seelenpersönlichkeit zu sehen, verwirklichen können. Und ja, das bedarf der ständigen Reflexion, und Fehler für Fehler kommt man sich da näher, so will ich es mal sagen.
Das hört sich nach intensiver Arbeit an und auch eine gewisse Art der Visualisation, quasi zukünftige Situationen vorweg zu erleben. Kann man das so beschreiben?
Ja, kann man so beschreiben, auf jeden Fall. Und wenn ich, wie ich eingestimmt in eine Begegnung gehe, in eine Situation, so schallt, wie heißt dieses Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Und das ist definitiv, ist letztendlich eine tiefe Wahrheit. Und das kann man auch testen, sowohl im Guten wie im Schlechten.
Das ist jetzt schon ein ganz konkreter Bezug auf das tägliche Leben. Quasi die innere Haltung, die Einstellung, die man bei Amok lernt, so interpretiere ich das jetzt mal, anzuwenden in Alltagssituationen.
Ja, genau. Also wie ich schon sagte, das hat für mich auch nur einen Wert, wenn ich das erprobe. Wie heißt wieder ein Sprichwort von Goethe, wie heißt das? Verstand erwirbt der Mensch sich in der Stille, Charakter jedoch nur im Strom der Welt, und auch das trifft genau den Punkt. Und was wären die Lehren wert, wenn ich irgendwo in einem zurückgezogen leben würde? Das ist auch nicht das, wozu man aufgefordert wird, dass man sich zurückzieht in eine Höhle oder in ein Kloster, sondern dass ich wirklich nach draußen gehe und das auch lebe und ja letztendlich teste. Was nicht heißt, dass man nicht auch Phasen hat, wo man sich zurückzieht und reflektiert und meditiert. Aber letztendlich und für mich persönlich sowieso, ich muss immer ein Gegenüber haben.
Was würdest du sagen, ist ganz besonders bei dem Weg des Amok?
Auf jeden Fall, ja, die sich das eigene Innere mehr und mehr zu erkennen und eben das auch zu leben, das zu erfahren, dass der Mensch nicht nur ein materielles Wesen ist, sondern dass es da eine geistige Ebene gibt, dass es auch auf der geistigen Ebene vielleicht Wesenheiten gibt, mit denen man in Kontakt treten kann, die einen unterstützen. Und dass ich dies erkenne, das Universum ist letztendlich geistig, und dass ich sozusagen den Alltag transzendieren kann. Denn wir werden alle, unsere Zeit ist ja begrenzt auf Erden im materiellen Körper, und dass sich jetzt schon gewahrt zu sein, dass ich letztendlich ein geistiges Wesen bin, mit einer bestimmten Lebensaufgabe in dieser materiellen Welt, sonst wäre ich nicht hier oder wären wir nicht hier. Aber letztendlich sind wir Geistwesen und ja, gehen letztendlich einen Weg zurück in die geistige Heimat, wie auch immer sich das vollzieht.
Ich habe dich vorhin sagen können, es gibt in Ritualen Erfahrungen, die man macht, und dass man dann quasi weiß und nicht mehr glauben braucht. Und das klang für mich gerade so, dass du, als du gesagt hast, wir sind geistige Wesen, dass du auch dahingehend schon eine Erfahrung gemacht hast. Würdest du dem zustimmen?
Ja, ich würde es mal sagen, ich habe vieles heimgebracht, nach Hause gebracht, diese geistige Heimat erfahren können. Nur das ist nichts, was sich beweisen lässt. Wenn ich das jemand, je nachdem, wem ich das erzählen will, wenn ich das dir erzähle, wirst du das nachvollziehen können, Verständnis haben. Wenn ich es jemand anderem vielleicht erzähle, würde sagen, was ist das für ein Spinner oder so. Deshalb gehe ich da auch vorsichtig mit um, damit das reifen kann. Ich würde über eine innere Erfahrungen nicht unbedingt sprechen oder erstmal lange Zeit nicht sprechen und das erstmal reifen lassen und damit auf keinen Fall hausieren gehen. Auch die Leute gibt's ja genug, die vielleicht das so darstellen wollen, dass sie möglicherweise erleuchtet seien oder nicht und dass das beste Zeichen dafür, dass jemand nicht ist. Aber das ist nicht meine Priorität, das zu beurteilen. Da gucke ich auf mich selber.
Du hast nebenbei erwähnt, was man auf dem Weg so macht mit Ritualen, mit Städtegruppearbeit, mit Zeremonien, mit Initiationen. Du hast Meditation erwähnt, Visualisation haben wir besprochen. Gibt es noch andere Übungen oder Werkzeuge der Rosenkreuzer, die man vielleicht einmalig macht oder auch regelmäßig macht?
Also was für mich immer faszinierend war, bin ja auch, wie gesagt, Musiker, waren die Vokalintonationen, die natürlich zunächst mal nicht unbedingt was mit Musik zu tun haben. Aber was ich sehr schön mit meiner eigenen Musik verknüpfen könnte, ist die Farbtonzuordnung, die es bei Amok auch gibt. Zum Beispiel grün wäre der Ton Fis oder C ist rot und so weiter. Es gibt da auch verschiedene Farbtonkombinationen auch im Laufe der Musikgeschichte. Aber da habe ich ganz viel mit experimentiert. Ich bin ja Gitarrist und habe viele eigene Stücke auch gemacht, wo ich denn das oft verknüpft mit Bildern, wo ich das denn wunderbar konnte. Wenn ein Bild viel Rot und Blau hat, dann weiß ich, dass ich da auf jeden Fall die Töne Cis und C und Gis verwende und so weiter. Das braucht man jetzt nicht ausführen. Auf jeden Fall hat mich auch das dazu geführt, eigenständig Musik zu machen. Und ja, das ist ist vielleicht das größte Geschenk, dass ich das machen kann und gelernt habe, mich auf dem Instrument auszudrücken. Und da ist auf jeden Fall auch der Orden, hat da einen großen Teil dran. Auf jeden Fall sowohl direkt als auch indirekt. Also das ist ein sehr, sehr großes Geschenk.
Du trittst auch auf. Ich hatte auch schon mal das Vergnügen, dich live hören zu dürfen. Und du hast mir dann auch erzählt, dass du dich entschieden hast, nur noch selbst komponierte Stücke auf der Gitarre zu spielen. Ja. Wie kamst du zu diesem Entschluss?
Ja, auch das ist ein jahrelanger Prozess. Im Studio musste ich natürlich denn die Stücke spielen, vorgegebene Sachen aus verschiedenen Epochen. Johann Sebastian Bach habe ich immer geliebt. Und irgendwie hat sich das so ergeben, ich muss mal selber experimentieren und ausprobieren. Und dann gab es da erste Versuche. Und ich habe wirklich viele Jahre experimentiert, habe viel mit, wie gesagt, Musik und Kunst, also bildende Kunst, versucht miteinander zu knüpfen, mit meiner Musik Beziehung zu Bildern herzustellen. Ja, und auch das ist ein Prozess, der andauert. Vielen gefällt meine Musik sehr gut. Manche wundern sich denn, warum machst du jetzt zu diesem Bild diese Musik und so. Aber das ist ja auch eine Sache, wo man selber seine Empfindungen oder der Zuhörer kann das selber empfinden. Aber total schön ist, wenn man in so eine Resonanz kommt mit den Zuhörern. Das merke ich immer beim Konzert. Irgendwie kippt denn, es gibt so ein Turning Point, wo ich dann merke, so jetzt ist das Publikum dabei. Es sind in der Regel nur wenige Personen, aber deshalb merkt man es halt auch dann deutlicher. Mhm. Und das ist eine wunderbare Erfahrung.
Du hast gerade erzählt, du machst Musik zu Bildern. Hast du da bestimmte Künstler oder Richtungen, wo du sagst, diese Bilder eignen sich besonders, um da Musik dazu zu machen?
Ja, ich habe vor allen Dingen mich mit dem russischen Maler Nicolas Röhrig befasst, den hier eigentlich keiner kennt und wo es auch keine Bilder gibt, kann man keinem zum Vorwurf machen. Im europäischen Raum gibt es nur in Riga ein Museum, wo einige wenige Bilder hängen. Und ja, der Nicolas Röhrig war auch mit den Rosenkreuzern verbunden. Und das war dann natürlich sowieso schon mal eine Parallele, die man hatte. Und ja, da habe ich dann versucht, zu Bildern Musik zu machen. Und da war ich dann auch eingeladen zunächst bei der Deutschen Röhrig-Gesellschaft. Da war in Bonn eine Ausstellung allerdings nur mit Kopien der Bilder von Nicolas Röhrig. Da habe ich gespielt und wurde dann daraufhin nach Riga, also Lettland, und nach Russland eingeladen, habe da halt mehrfach auch gespielt. Ja, und das waren ganz besondere Erlebnisse natürlich, mit den Menschen da in Kontakt zu treten. Ja.
Ja, vielen Dank. Also da kriegt man schon Gänsehaut, wenn du das erzählst. Wir sind ja du hast es Intonationen genannt, Vokalintonationen, die bei Amok gemacht werden, zur Musik gekommen, die dich dann angesprochen haben. Und zu dem geführt haben, wo wir gerade über Bilder und Musikklänge und Farben gesprochen haben, haben die Intonationen noch andere Wirkungen, gerade im Zusammenhang bei der Anwendung bei Amok?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir mal im Laufe der Zeit schön notiert, wofür welche Intuitionen möglicherweise gut sind, die auch zum physischen Wohlbefinden beitragen können. Und das mache ich auch jeden Tag und ganz regelmäßig, weil das unglaublich ja für mich sehr schön ist, zu intonieren und dann auch in einen bestimmten Prozess zu kommen, vielleicht einen Heilprozess oder auch in eine kontemplative oder meditative Stimmung. Das ist für mich ein ganz wirksames Instrument, um ja eben das zu erreichen, was ich beschrieben habe, zur Ruhe zu kommen und eben sich vorzubereiten.
Wird es dann auch gemeinsam durchgeführt, Intonationen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist dann besonders wirksam, wenn man das im Tempel dann gemeinsam durchführt oder auch in einem bei einer Zusammenkunft, wo auch immer die dann stattfindet. Das hat natürlich nochmal eine besondere Wirkung, wenn dann Männer und Frauen eine Intonation durchführen, hat eine besondere Wirkung. Da läuft es einem dann auch schon mal den Rücken runter, weil das so so wirksam ist und was wirklich sehr erhebend ist. Und ich glaube, das kann man sehr einfach und sehr schnell spüren, dass das so ist.
Also es ist sehr viel, was über Erfahrung lernbar ist bei Amorg. Sind es die Töne, sind es die Rituale, die Meditationen? Wird auch irgendwie für den Verstand gesorgt, wenn man einfach versucht, Fragen zu stellen nach dem Sinn oder nach dem Göttlichen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin?
Ja.
Hat da Amorg eine Einstellung, eine Haltung? Oder wie ist deine dazu?
Ja, ich würde sagen, Amorg hat natürlich eine Ontologie, wie man so sagt. Es gibt die Rosenkreuzer-Ontologie, also eine Seinslehre, die wir natürlich auch studieren. Aber was ich da sehr schön finde, dass die undogmatisch ist, dass ich selber gucken kann, was kann ich davon annehmen oder wo bin ich halt kritisch. Man sagt ja auch, ein Rosenkreuzer sei immer ein wandelndes Fragezeichen und das ist auch immer in Bezug auf die Lehren so. Also es gibt eine Seinslehre, die ich auch in sich absolut schlüssig finde und so annehmen kann. Daran kann ich sehr vieles knüpfen. Aber man ist ein wandelndes Fragezeichen. Das ist unglaublich wichtig, das zu machen. Ja, und so kann man durchs Leben irgendwie gehen. Ich wollte noch was anderes sagen. Mit dem Dogmen, das hatte ich erwähnt. Vielleicht fällt es mir gleich.
Okay. Du klingst entspannt. Ist das auch ein Ergebnis der 30-jährigen Mitgliedschaft, so diese Ruhe, diese Unaufgeregtheit, dieses Abgeklärte, wenn ich so sagen darf?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich war immer von meinem Naturell eher ein ruhiger, auch eigentlich immer ausgeglichener Mensch, aber das hat sich natürlich noch entwickelt. Und wenn man auftritt, dann, man sagt ja, die Stresskurve eines auftretenden Musikers ist wie bei einem Rennfahrer. Und man lernt das halt. Das ist eine Sache der Routine auch. Und davon profitiere ich natürlich auch. Sei es jetzt in so einem Gespräch oder auch, ja, wenn ich auftrete und vor Leuten dann spiele. Oder eben auch spreche, je nachdem, welche Aufgaben man denn im Laufe der Jahre im Orden übernimmt. Man ist zunächst ja immer ein Nehmender, sage ich mal, wenn man eintritt und irgendwann wird man dann auch zu einem Gebenden, sprich man übernimmt eine Aufgabe, kommt dann auch mal irgendwann dran, einen Vortrag zu halten oder irgendwas zu machen und dann, ja, auch das will, da wächst man einfach rein. Und die schöne Erfahrung ist, man wird, wenn man ein Amt übernimmt, wo man denn ja auch entsprechend Verantwortung trägt, das ist immer getragen und das habe ich immer ganz, ganz deutlich gespürt, dass das trägt einen so und auch die Stimmung in den Städtegruppen ist ja auch so, dass die Umgangsformen sehr auch sehr wohlwollend sind. Man unterstützt sich. Da ist nicht jemand, der sich da irgendwie freuen würde, wenn da was schief laufen würde, sondern ganz im Gegenteil. Und das habe ich so erfahren.
Auf der Homepage von Amorg steht auch etwas über den traditionellen Martinistenorden. Und wir sitzen hier in den Räumen der Loge Dortmund und hatten heute zwei Veranstaltungen, zwei Rituale. Und was kann man darüber sagen?
Darüber kann ich vielleicht zunächst mal für mich selber sagen, als ich bei Amok eintrat und ich davon hörte, oh, da gibt's noch irgendwas, so was so mit christlich-jüdischer Mystik ist, war für mich da auch ganz klar, da werde ich, wenn die Zeit denn reif ist, und das konnte ich immer sehr gut, ich habe immer sehr gut warten können und sehr geduldig sein können, dann werde ich aber auf jeden Fall da eintreten. Das ist mittlerweile jetzt ja auch viele Jahre her und darüber kann ich sagen, dass das ja einfach nochmal eine eigene Richtung, nicht eine eigene Richtung ist nicht das richtige Wort, eine Strömung innerhalb des Amok ist, die damit aber verknüpft ist. Das ist wie so eine, weiß nicht, ob das Bild richtig ist, wie so ein Doppelhelix, die sich so ineinander schlingt. Und die Studienschriften, die man bekommt, die sind auch aufeinander abgestimmt und das ist in großer Harmonie zueinander. Man sagt ja immer, weniger ist oft mehr, aber in diesem Fall würde ich sagen, mehr ist auch mehr. Also ich, auch das ist unglaublich interessant und spannend, was ich da auch dazugelernt habe. Und ich bin ja immer noch katholisch, was viele nicht mehr sind. Ich bin in dieser Tradition aufgewachsen und von daher war mir natürlich auch das, der christliche Bereich, das Studium der Evangelien zum Beispiel, wie wir es heute das Johannesevangelium auch hatten, das war mir immer sehr wichtig und ich kann das auch miteinander verknüpfen. Immer noch zumindest so ein eher passiver Katholik zu sein und trotzdem Martinist und Rosenkreuzer. Das ist, sehe ich überhaupt kein Problem drin. Und deshalb hat der Martinismus für mich nochmal eine besondere Bedeutung.
Du hast erwähnt, der Martinismus ist so eine christlich-jüdisch-kabbalistische Vertiefung des Amok-Studiums. Amok ist ja ein weltweiter Orden und beschäftigt sich dann aufgrund seiner weltweiten Tradition auch mit verschiedenen esoterischen, mystischen Quellen und Wurzeln und auch Religionen, die ja letztlich auch alle aus Offenbarung entstanden sind, in ihrem Ursprung. Kann man das so beschreiben?
Ja, könnte man so beschreiben. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit, klar, der Orden ist weltweit. Ich kenne jetzt wenige, aber in Japan gibt es, glaube ich, auch ist der Orden auch vertreten, zum Teil ja auch in muslimischen Ländern. Das finde ich auf jeden Fall absolut wichtig und notwendig, dass alle Weltreligionen ihren Platz haben. Und vor allen Dingen, was Amok ja auch immer betont, das ist einer von vielen Wegen. Und das ist auch ganz wichtig. Also kein Absolutheitsanspruch wird vertreten. Es ist auch, es gibt keine Gurus, kein jemand, den man anhimmeln könnte oder so. Ich glaube auch, dass die Zeit vorbei ist, wo man in einer Gruppe, wie auch immer die geartet ist, teilnimmt, wo denn ein Guru ist. Ich glaube, dass der Mensch zunehmend lernt, auf seinen inneren Meister, wie wir auch sagen, zu hören. Das scheint mir wichtiger zu sein, als einen äußeren zu finden, vielleicht über eine bestimmte Zeit. Aber das Wichtige ist, den Zugang zum inneren Meister zu bekommen. Und der ist nicht ans Christentum oder an den Buddhismus oder sonst eine andere Religion oder spirituelle Ausrichtung gegründet. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, diese absolute Toleranz, dass jede Religion ihren Platz hat, jede persönliche spirituelle Entwicklung. Und wer weiß, irgendwann trifft man sich vielleicht auf einer anderen Ebene dann und erkennt, Mensch, wir sind zwar unterschiedliche Wege gegangen, aber wir kommen am Ende doch zusammen.
Mir fällt dazu ein, Amok beschäftigt sich quasi mit der Quelle, aus der heraus alle Offenbarungsreligionen entstanden sind und versucht da den gemeinsamen Nenner zu finden. Es gibt ja verschiedene esoterische Denkmodelle, die auch bei Amok gelehrt werden. Ich denke an die mystische Bedeutung der Zahlen, an den Lebensbaum, an den großkreuzerischen Tarot, an die mystische Bedeutung der hebräischen Buchstaben, an die traditionellen Schriften unserer Tradition. Du hast das Johannesevangelium erwähnt, aber auch das Alte Testament spielt ja eine große Rolle. Gibt es da ein Symbolmodell, das dich besonders angesprochen hat, wo du sagst, das ist für mich etwas Zentrales oder habe ich besondere Erkenntnisse?
Also mich hat natürlich im Lauf der besonders die Kabbala, der kabbalistische Lebensbaum angesprochen, aber wenn man sich damit denn befasst, merkt man schnell, das ist ein Modell, was ohne unendlich zu studieren ist. Deshalb auch, weil vorhin die Frage war, ob ich immer noch davon war, oder wie das jetzt nach so vielen Jahren ist, das ist unerschöpflich, zum Beispiel sich mit der Kabbala zu befassen. Und auch im Laufe des Studiums in der sogenannten Akademie lernt man dann ja auch zuerst die hebräischen Buchstaben, dann die Tarotkarten. Und das Schöne ist, wie irgendwann sich die Dinge miteinander verknüpfen und man sozusagen Land sieht, wenn ich das so sagen will. Die andere Frage ist natürlich, warum brauche ich das? Also warum muss ich hebräische Buchstaben können? Reicht es nicht, wenn ich einfach gelernt habe, auf meinen inneren Meister zu hören, da einen Zugang zu haben, brauche ich dafür Tarotkarten oder hebräische Buchstaben? Und diese Frage finde ich auch durchaus interessant. Also, und das wäre auf jeden Fall auch meine Priorität. Ich muss gucken, dass ich den Zugang zu meinem eigenen Meister, inneren Meister habe und zu dem Gott meines Herzens, wie wir ja sagen. Da hat ja jeder auch seine eigene Vorstellung von. Und dann, das ist für mich das Erste. Und als Zweites ist denn auch schön, wenn ich die hebräischen Buchstaben gelernt habe und damit auch was anfangen kann. Und auch natürlich dann mit der kabbalistischen Lehre, die ja vieles erklären kann. Aber wie ich sagte, zuerst kommt das Innere selbst.
Andreas, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für dieses sehr offene, sehr informative Gespräch. Gibt es noch etwas, was du gerne mitteilen möchtest, was wir vielleicht gar nicht angesprochen haben, was dir noch auf dem Herzen liegt?
Ja, ich würde vielleicht noch was sagen zu der geistigen Arbeit, die wir auch machen, die ja letztendlich auch ein Dienst an den Menschen ist, aber auf einer sehr stillen, zurückgezogenen Ebene. Wir haben ja auch Konvokationen, wo immer auch an Menschen, die in Not sind, gedacht wird. Es gibt das Gesetz von Amra, wenn man, dass man zum Beispiel etwas spendet, bevor man eine Meditation macht, das scheint mir sehr wichtig zu sein. Und den Spruch, den würde ich gerne noch zitieren, den habe ich nämlich aus den Anfangszeiten in Erinnerung, das Gesetz von Amra. Es ist im Kosmos festgelegt, dass wenn man will, dass sich bewegt, ein Werk, so wie des Schöpfers tat, man erst beginnt mit einer Gab. Und wow. Ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst.
Ich habe es zum ersten Mal gehört und freue mich sehr.
Ja, jedenfalls, dass man zuerst mit einer Gabe beginnt und noch das, ja genau, und das, dass man eben auch Menschen, die in Not sind, praktisch hilft, indem man zum Beispiel was spenden und natürlich achtsam ist. Und das andere ist nochmal kurz und dann zum Schluss auch mal die geistige Arbeit, die scheint mir auch sehr wichtig, die ist unpersönlich und doch immens wichtig. Und da denke ich immer an ein Zitat, aber dann ist auch gut mit den Sachen von wie heißt er? Der heilige Benedikt hat mal gesagt, achte dein Beten nicht gering, denn der, zu dem du betest, achtet es auch nicht gering. Und weil man ja oft denkt, auch ich mache da, das ist irgendwie vergeblich und so, und das ist mit Sicherheit nicht. Und übertragen auf unsere geistige Arbeit, die wir machen, zum Wohle der Menschen durch Visualisation zum Beispiel, ist auch das, auch wenn wir da keine Rückmeldung bekommen und das auch gar nicht beabsichtigt ist, so ist das eine stille Hilfe, die man niemals unterschätzen sollte und nicht hoch genug einordnen kann.
Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank und freue mich vielleicht auf eine gelegentliche Fortführung des Interviews.
Ja, können wir gucken.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, danke dir.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Podcasts abonnieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie unseren YouTube-Kanal, unsere Facebook-Seite oder unsere Website www.amorg.de. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, schreiben Sie uns an info@amorg.de.